Und er dachte sich, ich rufe zu Hause an, dann weiß sie Bescheid. Und er hat es auch getan, aber es hat sich keiner gerührt. Und dann hat er ein paar Minuten später nochmal angerufen, weil er dachte, vielleicht ist sie gerade rausgegangen, spazieren gegangen. Und dann meldet sie sich sofort. Und er sagt, warum hast du nicht abgenommen? Und er sagte, ich habe nichts gehört, es hat nicht geklingelt. Hat sich gewundert, aber naja, gut. Gut, dass es jetzt gehört hat. Am nächsten Tag ruft ihn jemand an aus seiner Kirchengemeinde und sagt, hast du mich gestern angerufen? Na, sagt, ich wüsste nicht, dass ich dich angerufen hätte. Meine Frau hatte ich angerufen, aber dich habe ich nicht angerufen. Doch, bei mir hat das Telefon geklingelt. Weißt du, ich war gestern Abend so fertig, dass ich mich eigentlich umbringen wollte. Und ich habe gebeten, lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du dich jetzt zeigen. Und in dem Moment hat das Telefon geklingelt. Und ich schaue auf das Display und dann stand da drauf, allmächtiger Gott. Weil die Kirche hieß so, Tabernakel, allmächtiger Gott. Das erste hat es nicht genannt, nur das letzte. Dann war er so von den Socken, dass er gesagt hat, Gott gibt's und hat sich nicht umgebracht. Also Gott hat immer einen Weg, um uns zu helfen. Versteht ihr? Immer einen Weg. Auch wo die Gemeinde so in Schwierigkeiten war, die ganze Bewegung so in Schwierigkeiten war, wo man dachte, es fällt alles auseinander. Da hat Gott eingegriffen. Gott hat immer einen Weg und das ist schön so. Wir haben den Text schon gelesen heute Morgen. Wir werden nochmal aufschlagen. Daniel 8, Vers 14. Und ich denke, es ist gut, sich darüber ein paar Gedanken zu machen, damit wir wissen, weshalb wir Adventgemeinde sind. Daniel 8, Vers 14. Gott offenbart diesem alten Propheten Daniel einen ganz wichtigen Gedanken. Daniel 8, Vers 14. Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Das war die Sache, die Daniel gehört hat in diesem Traum, in dieser Vision. Und er war wirklich total durcheinander, weil er nicht mehr wusste, was das zu bedeuten hat. Selbstverständlich kannte er das Heiligtum. Das war zerstört, habe ich heute früh schon gesagt. Das war in Jerusalem. Das Heiligtum wurde zerstört, als er gefangen genommen worden ist von den Babyloniern. Und Jeremia sagte, 70 Jahre soll die Gefangenschaft dauern und die ist jedenfalls fast zu Ende. Und er betet jeden Tag um das Heiligtum. Das lesen wir in Daniel Kapitel 9. Er betet um das Heiligtum, dass das Gott wieder aufrichten möchte. Und das Heiligtum war ja so das Zentrum des geistlichen Lebens, nicht? Gott hat so ein Heiligtum bauen lassen, damit, so steht das wenigstens 2. Mose 25, damit er unter ihnen wohnen kann. Ja, so ein Heiligtum war wichtig, um den Menschen deutlich zu machen. Gott möchte uns bewusst machen, er gehört zu seinem Volk, er möchte unter seinem Volk wohnen. Und der Höhepunkt in dem Ablauf eines jeden Jahres war der große Versöhnungstag, Yom Kippur. Das war der Tag, wo das Volk von seinen Sünden entledigt wurde. Das heißt, das Miniatur hilft uns, das Wahre zu erkennen. Das Kleine erklärt das Große. Wenn wir das Kleine nicht kennen, verstehen wir auch das Große nicht. Das heißt, wenn ein Mensch damals, ein Israelit, gesündigt hatte, und das Problem der Sünde haben wir heute auch noch, ist ja nicht so nur damals so gewesen. Wenn ein Mensch gesündigt hatte, dann musste er zum Heiligtum gehen. Und er musste ein Lamm nehmen oder eine Ziege nehmen oder ein Schaf nehmen, musste seine Sünde auf diesem Bock oder auf diesem Lamm, auf seine Sünde bekennen. Und dann musste er dieses Tier selbst schlachten. Nicht der Pastor oder der Priester musste schlachten. Er selbst musste schlachten. Und der Priester ging dann mit dem Blut in das Heiligtum hinein. Das war ja im Vorhof, wo er das geschlachtet hat, am Brandopferaltar. Und der Brandopferaltar ist ja ein Sinnbild für Jesu Tod. Er musste, er ist nicht im Himmel gestorben, sondern draußen vor dem Tor. Es war also ein Sinnbild für den Tod Jesu. Das Lamm, ein Sinnbild für Jesus. Das heißt, wir sind verantwortlich für unsere Sünde, dass Jesus sterben musste, nicht wahr? Das heißt, wenn wir ein Opfer bringen, wenn wir, der Sünder muss das Opfer selbst schlachten, dann ging der Priester hinein in das Heiligtum und musste etwas an dem Vorhang sprengen. Da gab es im Heiligtum zwei Abteilungen, ein Heiliges und ein Allerheiligstes. Es gab es manchmal Adventisten, die haben sich gestritten, wie groß das Heiligtum im Himmel ist. Das ist wirklich nicht der richtige Platz zum Streiten. Weil es geht nicht darum zu wissen, wie groß das Heiligtum im Himmel ist. Wichtig ist, dass es ein Heiligtum gibt. Und das andere Problem ist noch, dass es bei Gott mehr Dimensionen gibt als bei uns. Versteht ihr? Wir können das nicht einfach dreimal größer in den Himmel setzen. Es gibt ein Heiligtum im Himmel. Wie das genau ausschaut, wissen wir nicht, weil wir einfach nur dreidimensional denken können. Versteht ihr? Wir sind nur dreidimensional denkende Menschen. Wir haben mit der vierten Dimension schon die Riesenprobleme. Wir kennen die vierte Dimension als Zeit. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, zum Beispiel auf einem Lichtstrahl zu sitzen, der ist ja ein bisschen schneller als wir Radfahren, okay? 300.000 Kilometer in einer Sekunde. Wenn wir die Möglichkeit hätten, auf einen Lichtstrahl zu sitzen und wir würden einen kleinen Ausflug machen ins All rein, 5 Minuten, nicht länger, nicht viel. Na, mit 300.000 Kilometer in der Stunde ist schon eine Menge, ne? 5 Minuten und würden nach 5 Minuten wieder zurückkommen, dann wären die Menschen, die wir gerade verlassen hätten, 40 Jahre älter. Versteht ihr das? Passt mein Kopf nicht rein. Wir können es rechnerisch machen, aber nicht mehr verstehen. Bei der vierten Dimension sind wir schon am Ende. Versteht ihr? Gott hat mehr Dimensionen als nur drei. Und er hat das, was er hat, für uns niederschreiben lassen, damit wir es verstehen. Aber zu meinen jetzt, dass ich das, was ich hier in Miniatur habe, genauso ausschauen muss wie im Himmel, dann komme ich durcheinander. Versteht ihr? Es gibt ein Heiligtum im Himmel, keine Frage. Es gibt ein Heiliges und Allerheiligstes. Aber wie das genau ausschaut, lassen wir das lieber offen. Das sind Dimensionen, die wir nicht verstehen. So gibt es manches in der Bibel, wo Gott uns immer etwas sagt in Bildern. Zum Beispiel, seine Stimme war wie Wasserrauschen. Versteht ihr? Oder seine Füße wie tönendes Erz. Das ist nur ein Bild, das er beschreiben musste. Das Allerheiligste wurde durch das Blut oder der Vorhang wurde durch das Blut verunreinigt. Und einmal im Jahr, wurde symbolisch das Blut rausgenommen vom Heiligtum weg durch den hohen Priester und wurde auf einen Ziegenbock gelegt. Und dieser Ziegenbock wurde in die Wüste geführt und ist dort verändert worden. Es waren zwei Ziegenböcke, einer wurde geschlachtet, Sinnbild für Jesus, der andere wurde in die Wüste geführt, Sinnbild für den Azazel, für den Teufel. Das heißt, die ganze Sündenschuld, das, was er verursacht hat durch die Sünde, weil Jesus sagt, er ist der Vater der Lüge, wird auf seinen Kopf gelegt. Ja? Und das war am großen Versöhnungstag. Das war der große Höhepunkt, damit das Volk wieder von vorne beginnen konnte, ohne Schulden, ohne Last. Natürlich, wenn der Sünder zu Jesus gekommen ist, beziehungsweise seine Sünde abgelegt hat auf das Lamm, dann konnte er subjektiv nach Hause gehen, frei. Aber objektiv wurde die Sünde erst am großen Versöhnungstag weggenommen. Verstehen wir das? Wenn wir zu Jesus kommen und beten um Vergebung, dann wird uns unsere Sünde genommen. Aber objektiv wird die Sünde erst gereinigt, wenn Jesus die ganze Welt reinigt. Verstehen wir das? Dann wird Sünde für endgültig verschwinden. Der große Versöhnungstag war also ein ganz, ganz wesentlicher Höhepunkt. Und das mussten die Leute sich neu wieder bewusst werden. Daniel hat das nicht verstanden. Er war so durcheinander, weil er sagte, was ist jetzt los? Stimmt jetzt das? Wird das Heiligtum wieder geweiht werden? Nicht geweiht werden? Wird man das Heiligtum bauen? Er war total durcheinander. Und dann gibt ihm Gott ja eine Hilfe, nicht wahr? Nämlich der Gabriel, den wir vorhin gerade gelesen hatten, in Daniel Kapitel 8, Vers 16, da steht, dass Gott den Gabriel schickt, den Engel Gabriel, der am Thron Gottes war, ein Cherub, der sagt, geh zu Daniel und erkläre ihm das. Und er sagt, pass auf, das ist noch eine lange Zeit bis dorthin. Dieser Daniel oder dieser Gabriel kommt jetzt wieder. In Kapitel 9 lesen wir ihn. Und da wird uns das gesagt, in Kapitel 9, Vers 21. Denn als ich noch so redete, in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran und er wies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Also dieser Gabriel, der vorher da war, der eben das gesagt hat, ist nun wieder da und versucht, dem Daniel nun das zu erklären, was er nicht verstanden hatte. Das ist nicht immer einfach. Gott offenbart etwas und wir Menschen verstehen es manchmal nicht. Wir Menschen haben unsere Probleme damit, weil wir gewisse Dinge miteinander verknüpfen und nicht ganz verstehen. Und manchmal muss Gott auf verschiedene Art und Weise uns helfen, das zu verstehen. Jetzt, interessanterweise, diese Pioniere, ob das nun die Glaubensväter waren oder ob das jetzt die wie Luther, so Reformatoren waren, die sind alle über diesen Text zum Studium gekommen und haben alle damit etwas angefangen. Wie kommen die aufgrund dieses Textes auf Mitte des 19. Jahrhunderts? Das ist eine wichtige Frage, versteht ihr? Wie kommt ihr drauf? Das haben sie nicht irgendeine Hosentasche gehabt und gesagt, das haben wir rausgezogen irgendwie. Die müssen irgendwie draufgekommen sein. Wie erklärt die Heilige Schrift das, dass Mitte des 19. Jahrhunderts solch eine besondere Sache war? Wir haben vorhin schon gesagt, die ganzen Menschen damals haben diese Zeichen gesehen und sie wussten, da ist etwas im Gang, da ist was Besonderes da. Und es scheint oder schien so, als dass Jesus jetzt genau kommen würde. Deshalb haben sie sich alle vorbereitet. Die haben alles verkauft, was sie hatten. Sie haben gesagt, was soll man das noch, brauchen wir nicht mehr. Ist nur Ballast. Wir haben gewartet am 22. Oktober 1844. Und Jesus ist damals nicht gekommen. Warum? Das ist eine wichtige Frage, die geklärt werden muss. Aber wir müssen uns erstmal Gedanken machen, wie kamen die Leute damals auf dieses Datum, auf dieses besondere Datum? Wieso ist dieses Datum immer noch wichtig? Es gibt ja heute eine Menge Leute innerhalb des protestantischen Lagers, die sagen, das ist alles Unsinn, das brauchen wir alles nicht. Und oft hört man auch das innerhalb der Gemeinde und sagt, das war nur ein Verlegenheitsdatum, das wir uns gebraucht haben. Aber wenn ich die Bibel anschaue, dann gibt es da keine Verlegenheit. Dann ist das so glasklar, was da drin steht. So deutlich, dass man es deutlich eigentlich gar nicht sagen könnte. Der Engel Gabriel hat wirklich eine gute Arbeit geleistet. Er hat dem Daniel das sehr, sehr gut erklärt, nicht wahr? Da sagt er nämlich dann in Vers 23 und 24 im Daniel Kapitel 9. Der Gabriel kommt und sagt er, denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich komme, um dir's kundzutun, denn du bist von Gott geliebt, so merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst. Vielleicht noch ein kleiner Zwischengedanke dazu. Ich weiß nicht, wo der Thron Gottes ist. aber nicht auf dem Mond. Das ist bestimmt weiter weg. Ich meine, als der Gagarin, das war der erste Mensch, der im Weltraum da rumgesegelt ist, ein Russe war das, aus dem Fenster geschaut hat, sagt, ich habe keinen Gott gesehen. Ich meine, das ist ja fast lächerlich, oder? Fast lächerlich. Gott ist so groß, dass wir gar nichts verstehen. Wir leben in einer Milchstraße mit ungefähr 150 Millionen Sonnen. Und wir sind ganz am Ende dieser Milchstraße, so ein Flügelrad mit unserer Sonne, eine kleine Sonne. Die nächste Sonne, die neben uns ist, um das deutlich zu machen, ist der Alpha Centauri. Ungefähr 4,5 Lichtjahre entfernt, die nächste Sonne. Das ist schon wieder eine Weite, die wir gar nicht mehr verstehen. 4,5 Lichtjahre. Das wäre, wenn zum Beispiel in München am Stachus unsere Erde liegen würde, die so groß wäre wie ein Finger, wie ein Daumennagel. Dann wäre die Sonne am Stadtrand von München wie ein ganz großer Kürbis. Und der Alpha Centauri wäre bei den Philippinen, die nächste Sonne. Okay? Und die stößt mit unserer was zusammen. Davon gibt es 150 Millionen, das ist eine Galaxie. Und von diesen Galaxien gibt es Milliarden. Versteht ihr? Wir können das gar nicht nachvollziehen, wie groß Gott ist. Und dieser große Gott offenbart sich hier. Und überlegt mal, der Engel Gabriel ist am Thron Gottes. Und der Daniel fängt an zu beten. Wenn er dieses Gebet mal durchliest, steht in Daniel 9, dann braucht ihr, es kommt darauf an, wie schnell ihr liest, dann braucht ihr so ungefähr 2 Minuten, vielleicht 2,5 Minuten. Wenn einer ganz langsam liest, 3 Minuten, verstehst du? Aber als er angefangen hat zu beten, sagt Gott zu dem Gabriel, jetzt geh hin zum Daniel. Und als der Daniel fertig war, war der Gabriel schon da. Ein bisschen schneller als Lichtgeschwindigkeit, okay? Das sind andere Dimensionen, die wir nicht nachvollziehen können. Und dann sagt er, als du anfingst zu beten, da ist das Wort an mich ergangen. Jetzt bin ich da. Was sagt er diesem Daniel? Vers 24. Daniel 9, Vers 24. 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und der Sünde abgetan und die Schuld gesühnt und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. Das ist das, was der Gabriel, der Engel Gabriel, dem Daniel als erstes sagt. 70 Wochen sind abgeschnitten. 70 Wochen. Wenn 70 Wochen eine prophetische Zahl sind, dann wären das, eine Woche hat 7 Tage, oder? 70 mal 7 sind 490 Tage. Und dann wären das prophetisch gesehen 490 Jahre. Lange Zeit, oder? Es war mal der Petrus, der zu Jesus gekommen ist. Und er hat seinen Meister gefragt, Meister, wie oft muss man dem vergeben? Kennt ihr die Stelle? Matthäus 18. Wie oft muss man vergeben? Jetzt hat er natürlich schon ein bisschen gerechnet, dass da etwas kommt, was er nicht denkt. Ne? 3-mal sagt man normal, vergibt man dann. Beim 4. Mal soll er verschwinden. Ja? Dann sagt er, er lehnt sich weit aus dem Fenster raus. Der Petrus sagt, 7-mal. Ja, schon gewaltig, nicht nur 3-mal, 7-mal. Was sagt Jesus zu ihm? Wisst ihr, was Jesus zu ihm sagt? Du sollst nicht 7-mal vergeben, sondern? Jetzt höre ich 2 verschiedene Antworten. Er sagt nicht 7 mal 70, obwohl es gleich herauskommt, sondern er sagt 70 mal 7. Ist interessant. Warum? 70 mal 7 ist die Zeitspanne, die einzig allein hier in Daniel steht. 70 Wochen sind verhängt über dein Volk. Und eine Woche hat 7 Tage, heißt 70 mal 7. Was wollte Jesus dem Petrus sagen? Petrus, wie alt bist du? Oder wie alt wirst du? Wie sagt die Bibel, wie alt man wird? 70, 80, 90, ja? Wenn es hochkommt. 70 mal 7 sind 490. Also Petrus, 94 Jahre wirst du nicht. Das heißt, solange du lebst, Petrus, hast du die Aufgabe zu vergeben. Verstehen wir das Wort, was Jesus hier sagt? Und er nimmt es genau aus dem Daniel heraus, diesen Gedanken. 70 Jahre sind verhängt über dein Volk. Und Daniel war Jude, oder? Über das Volk der Juden. 490 Jahre sollen verhängt sein. Und dann soll das Allerheiligste gesalbt werden. Dann soll dem Frevel ein Ende gemacht werden. Dann soll die Schuld gesühnt werden. Also soll ein ganz besonderes Datum sein. Nach den 490 Jahren. Ja, soll was ganz Besonderes sein. 490 Jahre sollen verhängt sein. Das ist ja schön, wenn man weiß, dass etwas 490 Jahre lang dauern soll. Aber wenn man nicht weiß, wann es beginnt und wann aufhört, dann ist es auch nichts. Man muss wissen, wann beginnt es. Und jetzt erklärt es der Engel. Der Engel erklärt es. Und zwar interessanterweise, wenn wir den Text hier lesen in Daniel 8 und Daniel 9, dann gibt es da zwei Begriffe für Gesicht. Das eine heißt Chazon und das andere heißt Mare. Chazon hat etwas zu tun mit dem Gesamtgesicht. Mare hat etwas zu tun mit einem Teilgesicht, mit einer etwas, was aus diesem Gesamtgesicht herausgeschnitten wird. Der Gabriel hat ihm nicht das Chazon erklärt, sondern das Mare. Die Tiere, die da genannt worden sind in Daniel 8, das waren übrigens alles Tiere des großen Versöhnungstages. Das war der Widder und der Ziegenbock. Das hat also mit dem großen Versöhnungstag zu tun. Die Tiere, das hat er verstanden. Aber was er nicht verstanden hat, war das Mare, die Zeit. Und jetzt kommt er und erklärt ihm das Mare und sagt, pass auf, 70 Wochen sind abgeschnitten. Und dann sagt er weiter in Vers 8 und Vers 9. Er sagt hier in Daniel, nein, Kapitel 9, nicht 8 und 9, ich habe umgedreht, Vers 25 und 26. So wisse nun und gib Acht, von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Graben, sowohl in kummervoller Zeit. Aber jetzt gibt der Engel eine detaillierte Antwort, die jetzt jeder nachvollziehen kann. Jetzt wird es gefährlich, versteht ihr? Wenn man etwas sagt, wo man sowieso nicht weiß, wann es stattfindet, ist das nicht das Problem. Aber wenn man etwas sagt, wo man sogar die Stunde, die Minute genau weiß, und es kommt dann nicht, dann wird es schwierig, oder? Hier legt sich jetzt der Engel fest, weil er das von Gott gesagt bekommt. Und er sagt, passt auf, es beginnt mit der Zeit, wo der Befehl kommt, Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Darauf hat ja der Daniel gewartet, weil er wusste, 70 Jahre sind vorbei, die waren jetzt nicht prophetisch, war buchstäbliche Jahre, 70 Jahre sind bald vorbei, jetzt müsste bald das Heiligtum wieder gebaut werden. Er sagt, wenn die Zeit kommt, wo der Befehl kommt, dass Jerusalem, da sollst du anfangen zu zählen. Jetzt haben wir in der Geschichte, und das ist sehr spannend, die Bibel ist nicht nur ein Buch, wo viele Daten drin stehen, sondern wir können das in der Geschichte nachvollziehen. Es gibt kein Buch auf dieser Erde, kein einziges, weder im Koran noch im Buch Mormon noch wie sie alle heißen, es gibt kein Buch auf dieser Erde, wo Prophetie eine Rolle spielt. Nur in der Bibel. Und wir haben in dieser Bibel diesen Hinweis, dass es 3 Befehle gegeben hat, Jerusalem wieder aufzubauen. 3 Befehle gegeben haben, so muss ich sagen. Und wir lesen sie alle 3 im Esra-Buch. Und die ersten 2 Befehle waren immer, den Tempel aufzubauen. Und der letzte Befehl war der Befehl, die Stadt aufzubauen. Welche, wo soll er anfangen zu zählen? Dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, ja? Wo die Stadtrechte sind. Und das war genau im Jahr 457 vor Christus. Und dieses Datum ist sehr, sehr, sehr fest. Das ist sehr fest. Das war ein besonderes Datum. Es gab in der Bibel, na nicht in der Bibel, wird es erwähnt, aber es ist im Judentum heute noch bekannt. Es gab im Judentum verschiedene besondere Jahre. Zum Beispiel jedes siebte Jahr war ein Sabbatjahr. Schon mal gehört, ein Sabbatjahr? Das heißt, jedes siebte Jahr durften die Leute nichts anbauen, sondern durften nur das ernten, was wild gewachsen ist. Die Erde sollte sich erholen können. Das war ein Sabbatjahr. Heute nennt man dieses Wort öfters noch in der Wirtschaft auch, dass man sagt, man fügt so eine Zeit an, wo man sich wieder regenerieren kann. Ja? Und wenn 7 mal 7 Jahre vorbei waren, dann gab es ein besonderes Jahr noch. Also 7 mal 7 sind 49. Und das darauffolgende Jahr, das 50. Jahr, war das sogenannte, wie soll ich sagen? Es war das Halljahr, so hat man das genannt. Das Halljahr. Das heißt, in diesem Jahr, dem 50. Jahr, war ein Jahr, wo nicht nur die Leute nichts anbauen durften, sondern nur das Essen und Ernten, was sie allgemein vorgefunden haben, sondern das heißt, die Leute wurden aus dem Gefängnis entlassen, die etwas verurteilt worden waren. Die Leute haben ihren Grundbesitz wieder zurückbekommen. Die Sklaven mussten freigelassen werden. Das war im Halljahr. Jeder konnte wieder bei Null anfangen. Fantastisch, oder? Was Gott jetzt geregelt hat. Das war das sogenannte Halljahr. Und das 50. Jahr war schon wieder das erste Jahr vom nächsten Zyklus. Als Jesus getauft worden ist, nach seiner Taufe ist er in die Synagoge gegangen. Und da sagt er etwas Interessantes. Schlagt mal kurz mit mir auf Lukas, Kapitel 4. Lukas, Kapitel 4. Als er getauft worden ist, da ist ihm die Jesaja-Rolle gegeben worden. Und da ist immer etwas vorgelesen worden. Das musste er an diesem Sabbat tun. Lukas, Kapitel 4, Vers 12, vielleicht Vers 16 schon. Und da kam er nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gebracht, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Jesaja 61, Vers 1 und 2, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Zu verkündigen das Evangelium den Armen, er ist gekommen oder er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab es er dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn, und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Augen. Ja, jetzt wird spannend. Jesus hat genau das erfüllt, was eigentlich im Halljahr der Kernpunkt war. Er hat nicht nur die Gefangenen aus dem Gefängnis rauslassen wollen, sondern er wollte eigentlich die Gefangenschaft der Sünde zu Ende machen. Versteht ihr? Darum ist er gekommen. Viel tiefer. Das Eigentliche wollte er machen. Darum ist er als Messias gekommen. Das war eine Sache des Halljahres. Das heißt, alle wichtigen Daten in der Heiligen Schrift, die mit dem Erlösungsplan etwas zu tun haben, waren meistens Halljahre. Sehr spannend. Wichtige Dinge waren Halljahre. Da wird also etwas genannt, wo die Leute anfangen sollten zu zählen. Und dann haben sie gezählt. Und da steht dann im Vers 25, da sollten sie erstmal bis ein Gesalbter kommt, sind es 7 Wochen und 62 Wochen lang. 7 Wochen, wie lange ist das? 7 mal 7 ist 49 Jahre. 49 Jahre hat es gedauert, bis Jerusalem wieder aufgebaut werden konnte. Es war eine ganz schwierige Zeit. Wer es nachlesen möchte, Nehemia, da steht es drin. 49 Jahre hat es gedauert, bis Jerusalem aufgebaut werden konnte. Und dann sollen nochmal 62 Wochen vergehen. Das sind 434 Jahre sollten vergehen. Und dann sollte der Fürst kommen. Der Fürst. Was heißt denn Fürst auf Hebräisch? Wisst ihr das? Alle Hebräer sind jetzt gerufen. Das heißt Fürst auf Hebräisch. Ihr kennt den Namen alle. Messias. Schon mal gehört? Messias heißt Fürst auf Hebräisch. Und wie heißt er auf Griechisch? Christus. Also haben wir schon 3 Worte gelesen in 3 verschiedenen Sprachen. Fürst, Messias und Christus. Ist das gleiche Wort, nur in verschiedenen Sprachen. Es soll also nochmal 434 Jahre vergehen, nachdem Jerusalem aufgebaut worden ist, dann solle der Fürst kommen. Was sagt Paulus den Galatern? Als die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn. War nicht abhängig vom Sonnenschein oder weil es gerade schön war, sondern genau als die Zeit erfüllet ward, sandte Gott Jesus auf diese Erde. Genau zur richtigen Zeit. Keine Minute früher, keine Minute später. Da kam er. Er wurde auf diese Erde gesandt. Und es wird hier gesagt, dass er eigentlich, wann ist die Zeit, wann ist er denn als Messias aufgetreten? Wann wurde er denn Messias? Er wurde geboren in Bethlehem, nicht wahr? Aber wann wurde er Messias? Bei seiner Taufe. Da wurde er gefüllt mit dem Heiligen Geist, der kam wie eine Taube herunter, nicht wahr? Und da wurde er der Messias. Er bekam eine Aufgabe übertragen. Eine Aufgabe, als Messias zu wirken. Und das ist schon spannend. Jesus wurde gesalbt und wurde damals bei seiner Taufe gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und das war genau zur richtigen Zeit. Und dann steht hier in Vers 26, und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. So sagt es die Luther. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Aber dann kommt das Ende durch eine Flut und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Vers 27, und er wird aber vielen den Bund schwer machen, so sagt es Luther, eine Woche lang und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuel der Verwüstung, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Also im Vers 27, weil ich gerade Luther gesagt habe, da steht eigentlich, er wird den vielen den Bund stärken. Alte Luther-Übersetzung sagt es auch so, nur die 84er, die ich habe, sagt den Bund schwer machen. Aber das hat man deshalb so gemacht bei einer Revision, weil man ja meint, dass dieser Fürst nicht Jesus ist, sondern Antiochus Epiphanes. Und dann passt es besser rein. Ja? Das hat also mit dem Text nichts zu tun. Muss man halt wissen. Deshalb ist gut, manchmal mehrere Übersetzungen nebeneinander hinzulegen. Dann weiß man, was da drin steht. Wenn man jetzt nicht Griechisch oder Hebräisch lesen kann. Er wird vielen den Bund stärken. Interessant, Jesus hat 3,5 Jahre, nachdem er getauft worden ist, hat er als Messias auf dieser Erde gelebt. 3,5 Jahre. Das sind genau die Hälfte einer Woche. 3,5 Tage. Und in der Mitte der Woche wurde Schlachtopfer und Speisopfer abgeschafft. So sagt der Text es. Was ist geschehen, als Jesus gestorben ist am Kreuz? Was ist passiert? Das heißt, im Tempel ist der Vorhang zerrissen. Und das war nicht ein Stor oder sowas, was wir hier haben. Ja? Der Vorhang im Tempel war ungefähr 4 Zentimeter dick. 5 Meter hoch oder im Tempel sogar noch höher. Im Zelt war er 5 Meter hoch, der Tempel war noch höher. Und der Vorhang ist von oben nach unten zerrissen, nicht von unten nach oben. Damit man nicht sagen kann, da ist einer mit der Schere rangegangen, hat es zerrissen. Oben nach unten zerrissen. Das heißt, der Blick war frei, wo sonst kein Mensch reinschauen dürfte. Das heißt, das Lamm, das ist genau zur Zeit des Abendopfers passiert. Das war um 3 Uhr nachmittags. Genau in der Zeit, wo Jesus gestorben ist, ist das wirkliche Lamm gestorben. Und das Sinnbild hat keinen Sinn mehr gehabt. Verstehen wir das? Darum steht hier, in der Mitte wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Gräuelbild wird drinstehen, im Heiligtum. Was haben die Juden damals gemacht? Sie haben den Vorhang wieder zugenäht und haben weitergeopfert. Das war das Problem. Und das ist bis heute so. Die Juden opfern im Augenblick nicht mehr. Sie würden gerne opfern, weil sie keinen Tempel haben. Sie möchten gerne einen dritten Tempel bauen. Aber die Bibel sagt, es wird nicht mehr passieren. Aber in der Messe wird das jeden Tag nachvollzogen. Da wird echt etwas geopfert. Die Bibel sagt, ein für alle Mal soll dieses Opfer sein, nicht? Ein für alle Mal. Man kann etwas, was hundertprozentig gut ist, nicht durch einen Ersatz besser machen. Ist verständlich? Ein für alle Mal. Genau in der Mitte der Woche ist er gestorben und die Zeit war erfüllt worden, als Jesus da gekommen ist. Jetzt sagt die Heilige Schrift, dass diese Zeit ja abgeschnitten wurde. Abgeschnitten. Wenn etwas abgeschnitten wird und es soll am Ende sein, dann kann man es nicht vorher abschneiden. Es ist am Schluss. Abgeschnitten kann es nur werden von einer Zeitspanne, die länger ist als 490 Jahre. Ja, sonst kann man sich abschneiden. Und die einzige Zeitangabe, die in Daniel 8 und 9 sonst steht, ist eigentlich Daniel 8, 14. 2300 Abende und Morgen. 2300 Abende und Morgen. Und das ist schon spannend. Es wird sehr deutlich gemacht, dass hier etwas geschieht, was uns hinweist auf das, was Gott einmal tun wird. 2300 Jahre. Wir sind dann im Jahr 34. Dann, wenn wir noch 1810 Jahre dazu zählen, was noch übrig bleibt, dann wären wir im Jahr 1844. Das heißt also, die Leute, die gesagt haben, Jesus kommt genau Mitte des 19. Jahrhunderts wieder, sind aufgrund dieser Überlegungen dorthin gekommen. Mitte des 19. Jahrhunderts, 1844. Manche sagten 1843, manche 18, haben ein bisschen variiert, aber die meisten kamen auf 1844. Weil es genau mit dem großen Versöhnungstag damals zusammenfiel. Großen Versöhnungstag. Es ist gut, dass wir solch einen Hinweis in der Heiligen Schrift haben, zu wissen, dass etwas beginnen sollte zu einer bestimmten Zeit. Und es wird hier gesagt, dass die 490 Jahre abgeschnitten werden sollten am Schluss. Und die gehen, diese 2300 Abendmorgen, hören praktisch 1844 auf. Es ist schon spannend. Die Leute, die damals gelebt haben und dachten, 1844 ist der Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt, waren davon überzeugt, dass diese Zeit die Wiederkunft Jesu darstellt. Darum haben sie gewartet. Er kommt. Aber auf der anderen Seite, sie waren sehr enttäuscht, weil sie dachten, was ist jetzt los? Haben wir uns verrechnet? Hat die Bibel uns was Verkehrtes gesagt? Wieso ist Jesus nicht wiedergekommen? Ihr könnt euch vorstellen, welch eine große Enttäuschung das bei den Menschen war damals am Abend dieses 22. Oktober 1844. Hunderttausende waren da und warteten und Jesus kam nicht. Es gab eine Menge Leute, die so Wochen vorher noch dazugekommen sind. Die sagten sich, naja, vielleicht, wir verstehen es wohl nicht, vielleicht stimmt's ja. Und wenn stimmt, wollen wir auf jeden Fall mit dabei sein. Die sind alle noch dazugekommen, versteht ihr? Und haben sich noch dazugereiht zu den Leuten, die schon da waren. Das waren auch die Ersten, die gleich wieder gegangen sind. Wie gesagt, haben wir aber gleich gesagt, das ist alles nur Unfug. Versteht ihr? Es gibt immer Leute, die immer alles besser wissen. Ist heute nicht anders. Aber es gab auch Leute, die waren total frustriert. Und die haben den ganzen Glauben über Bord geworfen. Sind Atheisten geworden. Weil sie gesagt haben, ich verstehe die Welt nicht mehr. Die wenigsten sind wieder in ihre eigenen Kirchen gegangen. Es gab auch einige, die wenigsten. Weil die eigenen Kirchen, die alten, wo sie vorher waren, sie nicht mehr aufgenommen haben. Die haben sie rausgeworfen. Aber es ist noch ein kleiner Kern von Leuten übrig geblieben. Ein kleiner Kern. Vielleicht so 50 Leute. Es hat so ungefähr so 1,5, 2 Jahre gedauert. Und die haben sich zusammengetan, haben Gebetsgemeinschaften durchgeführt und gesagt, lieber Gott, was ist los? Haben wir etwas verkehrt verstanden? Worin liegt die Ursache, dass du nicht wiedergekommen bist? Und sie haben gebetet und gefastet und haben studiert. Und wenn Gott sein Volk auf den Knien sieht, dann lässt er sie nicht alleine. Sie haben angefangen, Dinge plötzlich zu erkennen, die sie vorher genauso lesen hatten und nicht verstanden. Geht mal kurz mit mir in die Offenbarung hinein. Offenbarung in das dritte Kapitel. Offenbarung Kapitel 3. Und da lesen Sie etwas von einer Gemeinde, das Gott hier dieser Gemeinde sagt. Der Gemeinde Philadelphia. Also nicht Philadelphia, das ist der Käse. Philadelphia heißt das. Ja? Der Gemeinde Philadelphia heißt Bruderliebe. Gott sagt dieser Gemeinde Philadelphia. Und Gott hat 7 Gemeinden ausgewählt. Es gab viel mehr als die 7. 7 Gemeinden ausgewählt, wo er die ganze Kirchengeschichte praktisch bis zur Wiederkunft Jesu nacheinander erklärt. Und Philadelphia ist die vorletzte Gemeinde. Und dieser vorletzten Gemeinde, das war genau diese Zeit, wo dieses Problem aufgetaucht ist, der Erwartung Jesu, wo alle meinten, er kommt wieder. Was sagt er dieser Gemeinde, Philadelphia? In Kapitel 3, Vers 10, da sagt Gott dieser Gemeinde, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Also wir wissen jetzt, was das heißt, wenn der ganze Weltkreis leidet, ne? Durch Corona. Ganz gleich, wo wir hinkommen, jeder schreit Corona. Ne? Hier ist Ähnliches aufgezeigt. Eine Versuchung, die über den ganzen Weltkreis kommt. So sagt der Prophet Johannes. Das, was Gott ihm gesagt hat auf der Insel Patmos. Er sagt, da werden einige da sein, die werden plötzlich erkennen, aha, da ist eine Versuchung, die auf der ganzen Welt sein wird. Und was sollen sie machen? Sollen sie dann sagen, wir schneiden einfach die alten Zöpfe ab. Das, was nichts taugt, wir müssen das ganz neu sehen heute. Sagt Gott das zu ihnen? Was sagt er ihnen? Vers 11. siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nimmt. Also er schneidet nicht die Zöpfe ab. Er sagt nicht, das, was ihr glaubt, war alles verkehrt. Nein, sagt er, pass auf, haltet, was ihr habt. Ist wichtig, ich komme bald. Ich komme bald. Das war für die ersten Adventisten eine sehr trostvolle Botschaft. Scheinbar hat Gott diese Versuchung, die über den ganzen Weltkreis kommt, schon bereits hintergeschrieben. Sie haben es nur nicht gesehen. Sie wussten es nicht. Meistens so, wenn etwas kommt, was vorausgesagt worden ist, wir können mit ihm anfangen. Wenn es dann da ist, dann versteht man es. Jesus sagt es ja manchmal. Er sagt, ich sage es euch vorher, damit, wenn es dann geschieht, ihr wisst, dass ich es bin. Er hat etwas gesagt und plötzlich verstehen die Leute, aha, das ist ja interessant. Er will uns ermutigen, die Dinge, die wir geglaubt haben, nicht einfach über Bord zu werfen, sondern festzuhalten. Festzuhalten. Vielleicht haben wir etwas verkehrt verstanden. Lasst uns drüber lesen. Sie haben etwas Interessantes gefunden in Offenbarung Kapitel 10. Und ihr merkt schon, wenn man zusammen ist und anfängt zu studieren, bekommt man plötzlich Einsichten, die man vielleicht vorher noch nie so gesehen hat. Plötzlich werden Dinge klar. Und sie haben eine Erfahrung gemacht, die ihnen ganz neue Augen geöffnet haben. Wir lesen im Kapitel 10 diese Geschichte vom Engel und dem Büchlein. Da steht ein Engel auf dem Meer und auf dem Land und er schwört beim Himmel. Und diese Situation finden wir nämlich auch in Daniel, Kapitel 12. Da ist auch ein Engel, der schwört. Das gleiche Situation. Und da steht dann hier Vers 5 und folgendes. Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und der Erde, hob seine rechte Hand auf den Himmel und schwur bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist und die Erde und was darin ist und das Meer und was darin ist. Es soll hinfort keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen, wenn der siebte Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat, seinen Knechten, den Propheten. Und die Stimme, die ich vom Himmel gehört habe, redete abermals in mir und sprach, geh hin, nimm das offene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde, Dankeschön, auf der Erde steht. Und er ging hin zu den Engel und sprach zu ihm, gib mir das Büchlein. Und er sprach, nimm und verschling's. Und es wird dir bitter im Magen sein, aber in deinem Mund wird süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und verschlang's, und es war süß in meinem Mund wie Honig, und wie ich es gegessen hatte, und es war bitter im Magen. Und mir wurde gesagt, du musst abermals weissagen vor Völkern und Nationen und Sprachen und vielen Königen. Und plötzlich merkten sie, wow, das ist ja genau das, was wir erlebt haben. Dieses Büchlein symbolisiert das Buch Daniel. Und wir dachten, das ist so süß. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo Jesus wiederkommt. Wir erleben es mit. Und sie hatten schmerzhaft miterlebt, dass ihre Vorstellungen sich so nicht erfüllt haben. Es war bitter, sehr bitter. Aber er sagt, du sollst abermals weissagen. So steht es dann in Kapitel 10, Vers 11. Aber eins ist klar, es sollte hinfort keine prophetische Zeit mehr sein. Das heißt, die Zeitangabe, die prophetische Zeitangabe von 2300 Abend und Morgen ist die längste Zeitweissagung, die es in der Bibel gibt. Es gibt hinfort keine prophetische Zeit mehr. Gott zeigt uns keinen Fahrplan, wann er genau wiederkommt. Das wäre nämlich, wenn er das machen würde, würden alle Leute 2 Tage vorher gläubig werden, versteht ihr? Und das will er nicht. Er möchte gerne, dass wir von uns aus heraus, aus Liebe zu ihm, unser Leben ihm schenken. Und nicht, weil wir eine Sache vor uns sehen, die uns fast erschlägt. Aber interessant ist, Gott zeigt das. Und sie haben gesehen, ja, das, was hier in Offenbarung Kapitel 10 steht, ist ja auch etwas, was wir erlebt haben. Genau das zeigt uns Gott ja schon heraus. Und plötzlich, durch das Studium, ist ihnen bewusst geworden, es geht ja um das Heiligtum. Um das Heiligtum. Und das Heiligtum war eine besondere Zeit mit dem großen Versöhnungstag. Der große Versöhnungstag war nicht Wiederkunftszeit, sondern war Zeit, wo das Gericht begonnen hat. Es war immer die Zeit, wer beim großen Versöhnungstag nicht mit seinem Gott versöhnt war, musste gesteinigt werden, ausgerottet werden. Das heißt, der große Versöhnungstag hat etwas zu tun, dass Gott anfängt, Gericht zu halten. Also scheinbar doch eine ganz wichtige Sache. Eine ganz wichtige Sache. Ich möchte zum Schluss noch einen Text dazu nehmen. Und ihr merkt schon, die Bibel lässt uns nicht alleine, wenn es darum geht, zu sehen, wie Gott sein Volk vorbereiten möchte. Wir schlagen nochmal Daniel auf. Daniel Kapitel 7. Und in Daniel Kapitel 7 geht es um dieses kleine Horn, um diesen besonderen Gegenspieler Gottes. Und da gibt es eine ganze Menge Hinweise. Und ich lese Vers 25 im Daniel 7. Da heißt es, er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeit und Gesetz zu ändern. Sie werden seine Hand gegeben, eine Zeit und zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Das sind wieder so Zeitangaben. Und diese Zeitangabe gibt es in der Bibel in 3 verschiedenen Varianten. Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Eine Zeit war immer ein Symbol für ein Jahr. Ein Jahr plus 2 Jahre plus ein halbes Jahr sind 3,5 Jahre, okay? Wie viele Monate sind das? 3,5 Jahre. Schnell einer anrechnen? 42, danke, dass ihr uns gerettet. 42, steht auch in der Bibel. Braucht man gar nicht rechnen. 42, 12 mal 3,5 sind 42. Das heißt, 42 Monate ist gleich 3,5 Zeiten. Aber die Bibel sagt uns auch, wie viele Tage das sind. Man hat das Monat in den meisten Jahren, die diese Erde besteht, immer mit 30 Tagen gerechnet. So auch in der biblischen Zeit. Nur wir erlauben uns heute den Schnickschnack. Ja, mal einmal 30 und 31 und Februar noch ein bisschen anders. So sind wir also sehr genau in der ganzen Sache. Aber sonst hat man 30 Tage genommen und hat dann immer mal so einen Ausgleich gemacht nach ein paar Jahren, damit das wieder nicht in die Richtung kommt. Aber 30 Tage pro Monat mal 42, 1260 Tage. Also wer es nicht glaubt, kann ja heute Abend unter der Bettdecke mit dem Taschenrechner nachrechnen. Es ist immer noch 1260. Ja? Das ist die 3. Zeitangabe, die wir in der Bibel finden. 3,5 Zeiten, 42 Monate, 1260 Tage. Prophetisch gesehen 1260 Jahre. Wann beginnen sie? Wann hören sie auf? Das setze ich jetzt einfach voraus, was einfach zu viel ist, das nochmal zu studieren. Es beginnt, als die Kirche zur Staatskirche geworden ist. 538 nach Christus. Und hört auf, als der Papst gefangen genommen worden ist von Napoleon und er in Paris stirbt. Das war 1798, Ende der Französischen Revolution. Ja? Das ist die Zeitangabe von einer Zeit, zwei Zeiten, halbe Zeit oder 42 Monate oder 1260 Jahre. Jetzt lesen wir Vers 26 im 7. Kapitel des Daniels. Wir haben gerade gelesen, es wird mit diesem kleinen Horn sein, eine Zeit, zwei Zeiten, halbe Zeit, okay? Jetzt lesen wir Vers 26. Danach wird das Gericht gehalten. Wenn das danach ist, muss es nach 1798 sein. Sind wir da klar? Kann nicht vorher sein. Muss danach sein. 1844, liegt es danach oder davor? Liegt danach, oder? Das heißt, Gerichtszeit, die beginnt nach den 3,5 Jahren, nach den 42 Monaten, nach den 1062 Jahren. Sie beginnt, wenn 2300 Abend und Morgen vorüber sind. Ist verständlich? Nach den 2300 Abend und Morgen, nach 1844, da begann Gerichtszeit. Und jetzt war den Geschwistern damals klar, was 1844 passiert ist. Das heißt, Jesus hat die Phase des Gerichtes übernommen als Richter. Das Gericht hat begonnen. Und vom Gericht hören wir in der Heiligen Schrift sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Die Bücher sind voll über das Gericht. Es ist gut, dass anfängt das Gericht beim Hause Gottes. So sagt der Petrus das. Aber vielleicht ein letzter Text. Ein letzter Text. Jetzt haben wir Schnellverfahren gemacht. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Jesaja Kapitel 1. Jesaja Kapitel 1. Und deshalb verstehen wir, wenn der David zum Beispiel schreibt, ich freue mich, dass Gericht ist. Warum sagt er das? Im Jesaja Kapitel 1 wird die Antwort gegeben. Und es ist gut so, dass der Jesaja das auflöst und uns deutlich macht, weshalb es so wichtig ist, dass Gott Gericht hält. Jesaja Kapitel 1, und ich lese dort den Vers 27. Jesaja 1, Vers 27. Er schreibt hier Zion. Und Zion ist immer ein Begriff für die Gemeinde Gottes. Zion muss durch Gericht, was steht dann? Erlöst werden, nicht verdammt. Gericht hat mit Verdammung in erster Linie nichts zu tun. Gericht hat mit Erlösung was zu tun. Zion muss durch Gericht erlöst werden und die zu ihr zurückkehren durch Gerechtigkeit. Das heißt, Gott möchte sein Volk retten. Er tritt ein für sein Volk. Gibt es einen in diesem Raum, der nicht Dreck am Stecken hat? Gibt keinen, oder? Das heißt, Gott hat einen Weg gefunden, damit er dich, wie du Sünder bist, retten kann. Und damit Satan nicht sagen kann, hör zu, du schmeißt mich aus dem Himmel und den nimmst du mit, das ist ungerecht. Sagt Gott, ich werde das gerichtlich lösen. Und deshalb sagt er hier, Zion muss durch Gericht erlöst werden. Und das Gericht begann 1844. Fantastisch. Wann es endet, wissen wir nicht. Wenn Jesus aus dem Allerheiligsten herausgeht, dann wird er wiederkommen. Und keiner weiß es. Er sagt nur einige Dinge, die passieren werden. Und wir scheinen dieser Sache sehr nahe zu sein. Heute verstehen wir vielleicht mehr als je zuvor. Aber eins dürfen wir sicher sein. Es ist gut, dass Gott Gericht hält. Nämlich, weil er dich und mich retten will. Gott segne uns. Amen.
Betrachtung.